Zuhörer, mein Name ist Sandra Rehle und ihr hört den Podcast Meine Talkshow und heute spreche ich mit Mara Leukart. Mara, wie schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte mal unseren Hörern vor.
Ich bin Mara Leukart, Buchbloggerin und Autorin und mache nächstes Jahr mein Abitur.
Mara hat uns angeschrieben. Diejenigen von euch, die den Podcast schon öfter gehört haben, ihr wisst ja, ihr könnt jederzeit, wenn ihr Lust habt oder eine coole Geschichte erzählt habt oder irgendwas auf euch auf der Seele brennt, womit ihr raus in die Welt wollt, uns anschreiben und dann könnt ihr auch zu uns als Gast in den Podcast kommen. Und das hat Mara gemacht und wir freuen uns sehr, dass sie heute da ist. Wir wollen nämlich darüber sprechen, Mara ist ja jung, wie ihr gerade gehört habt, nächstes Jahr macht sie Abitur und hat viel vor in ihrem jungen Leben, hat natürlich, wie man ist, wenn man jung ist, man hat Pläne. Und dann ist was passiert, was Mara so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Mara hat nämlich eine Diagnose bekommen und darüber wollen wir heute sprechen, Mara wollte mit uns erzählen, wie es ihr so damit geht und wie sie es geschafft hat, nicht den Mut zu verlieren, trotz der Diagnose einer chronischen Krankheit. Und deswegen würde ich jetzt erstmal Mara direkt das Mikro quasi überreichen. Mara, wie war denn das? Wann hast du die Diagnose bekommen und was ist eigentlich davor passiert? Also meistens geht man ja nicht einfach zum Arzt und kriegt eine Diagnose, es sei denn, man hat eine Mittelohrentzündung oder sowas.
Also tatsächlich hat es insgesamt rund 5-6 Jahre gedauert, bis eine endgültige Diagnose zustande kam. Einfach weil es im Endeffekt was sehr Spezielles war, was grundsätzlich einfach nicht bekannt ist. Ich habe eigentlich schon von Kindheit an eigentlich Probleme gehabt. Naja, Kindheit ist bei mir relativ. Als ich Kleinkind war, schon bereits Kurzatmigkeit oder sowas waren so die typischen Probleme, die ich eben hatte. Dementsprechend war ich auch einfach unsportlicher als alle anderen. Ich hatte da so meine Probleme und da kam man schon drauf, dass mit mir irgendwas, naja, nicht so ganz stimmt. Aber man hat sich nicht wirklich viel dabei gedacht, weil ich kam ja gut durch den Alltag, also war das ja kein Problem. Aber es ging dann später los, so vor circa 5 Jahren durchaus, dass ich öfters Probleme hatte mit meinen Gelenken. Ich hatte Gelenkschmerzen oder meine Knie sind angeschwollen, das war so das häufigste Problem. Und da war dann so der Punkt, wo man gesagt hat, da muss ja irgendwas dahinter stecken. Und da ging es eben los, dass man mich von Arzt zu Arzt geschickt hat. Und ich habe so viele Orthopäden gesehen. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich keinen im Umkreis, den ich nicht kenne. Und dementsprechend, man hat nie was gefunden. Man war ratlos und hat mich nach Hause geschickt und gesagt, ich muss damit leben. Und jetzt habe ich vor knapp 3 Monaten dann die endgültige Diagnose bekommen, die aber auch fast ein Jahr genetische Tests vorher schon hatte. Also dementsprechend, das war eine lange Odyssee und naja gut, es hat halt ewig gedauert und war wirklich anstrengend.
Oh ja, Mara, das klingt wirklich anstrengend. Wenn du sagst Mann, dann meinst du, ich nehme an, deine Eltern oder deine Mama oder dein Papa sind mit dir zu den Ärzten gefahren und weil wenn man klein ist, fährt man ja nicht alleine zum Arzt.
Ja, ich fahre heute noch nicht alleine zum Arzt, aber ja, vor allem halt meine Eltern oder auch diverse andere Verwandte, die mal herhalten mussten, um mich irgendwo hinzufahren. Aber irgendwer musste es ja machen und dann war natürlich die Familie da und hat mich zum Arzt geschleift.
Aber das ist doch eigentlich, ist doch super cool. Ich meine, gut auch für deine Eltern, dass sie so familiär eingebunden waren, dass sie das allein von den Terminen her gut verteilen konnten, dass mal jemand anderes sich fahren konnte. Schwierig natürlich trotzdem, dass man, weil da geht ja auch viel Zeit flöten. Wie war denn das für dich? Hattest du, also wie bist du denn damit klargekommen, dass du auch viel Freizeit diesem Ärztemarathon widmen musst?
Naja, im Prinzip zu Anfang war es tatsächlich noch relativ wenig Zeit, die da drauf ging. Einfach weil die im Endeffekt die Diagnosen, die gestellt wurden, ja eigentlich waren, ich weiß nicht, was du hast, geh nach Hause. Da hat man dann erstmal für eine Weile aufgegeben und nichts getan. Aber irgendwann geht natürlich viel Zeit verloren. Mittlerweile sitze ich sicher mal einmal die Woche bei irgendeinem Arzt, egal ob Routineuntersuchungen oder irgendwelche speziellen Tests, aber man gewöhnt sich mit der Zeit einfach dran. Und dann ist es eben in den Alltag integriert. Man hat den einen Tag in der Woche, wo man mittags auf jeden Fall mal beim Arzt sitzt und dann gewöhnt man sich da eigentlich relativ schnell dran.
Ah, okay. Also ist es, man gewöhnt sich dran. Wie war denn das, als du die Diagnose bekommen hast? Ich meine, einerseits, ich stelle mir vor, man ist fühlt sich ein bisschen erleichtert, weil man dem Kind endlich einen Namen geben kann. Andererseits denkt man sich vielleicht, okay, und was ist es jetzt? Also nimm es doch mal mit in diesen Tag. Wie war das an dem Tag, an dem klar war oder an dem der Arzt angerufen hat? Mara, du kannst kommen, ich weiß jetzt endlich, was es ist.
Naja, so einfach war das bei mir leider nicht so ganz. Wir sind letztes Jahr bereits, das sind ungefähr 12 Monate jetzt her, in humangenetisches Labor gefahren, eben einfach, weil meine Mutter der Meinung war, das muss irgendeine genetische Erkrankung sein, also kann man das ja mal ausprobieren. Weil anhand meiner Symptome und meinen Gelenken war eine Bindegewebserkrankung sehr wahrscheinlich, die kann man so eben nachweisen. Und dann haben wir ein Dreivierteljahr irgendwie die halbe Verwandtschaft mit irgendwelchen Bluttests dahin geschickt und schlussendlich kam dann heraus, dass bei mir auf dem X-Chromosom eine Mutation liegt, die unter Umständen eine Erkrankung hervorbringen kann. Bei Männern ist das belegt, bei Frauen eben leider aufgrund des X-Chromosoms nicht, weil das in der Forschung noch nicht so einfach testbar ist. Also bis heute ist eigentlich meine Diagnose so gesehen gar nicht gesichert. Da müssen wir noch ein paar Jahre warten. Aber es ist zumindest die einzige Diagnose, die schlussendlich noch übrig blieb. Und wir hatten schon von Anfang an den Verdacht, dass es in die Richtung geht. Dementsprechend war das auch so ein gewisser Triumph, dass man am Ende doch recht hatte. Und die ganzen Ärzte, die mich vorher weggeschickt hatten, ja irgendwie nicht. Und da fühlt man sich natürlich auch irgendwie erleichtert, aber andererseits sitze ich dann hier, weiß, ich habe eine Bindegewebserkrankung und frage mich dann, was bringt es mir jetzt für den Alltag? Weil eine Heilung gibt es nicht. Also muss ich damit zurechtkommen und es hat halt jetzt einen Namen.
Okay, und wie kommst du damit zurecht? Genau, was hast du denn für Strategien? Weil ich kann mir vorstellen, bei so einer chronischen Krankheit gibt es gute Tage und schlechte Tage. Was machst du an den schlechten Tagen? Oder was machst du anders an den schlechten Tagen als an den guten Tagen?
Naja, zu Beginn ist es natürlich immer eine gewisse Umgewöhnung, weil man noch nicht so ganz weiß, wie man die schlechten und die guten Tage so voneinander trennen kann, dass man es irgendwie in den Alltag auch integrieren kann. Also da hat man viel rumprobieren müssen. Meistens war es so, ich war dann halt mal 2 Wochen kontinuierlich zu Hause. Dementsprechend in der Schule habe ich nicht so viel mitbekommen. Aber es ging dann eben auch mal nicht anders. Gerade jetzt, wo Digitalisierung durchaus ein großes Thema ist, aber noch nicht so ganz angekommen, kann halt jemand, der wie ich gerade mal nicht richtig laufen kann, eben trotzdem nicht in die Schule und kann auch im Unterricht irgendwie nicht dabei sein. Aber mittlerweile ist auch einfach so, ich sage dann für mich selbst, ich versuche irgendwie zur Schule zu gehen, ich kenne ja meine Grenzen, ich weiß, Treppensteigen vielleicht nicht unbedingt ohne Begleitung, falls ich mal wieder einen meiner genialen Stürze hinlege und weit laufen geht eben auch nicht, muss nicht irgendwer hinfahren. Aber das ist grundsätzlich geregelt und ansonsten gilt für mich eigentlich immer, wenn ich mal irgendwie zu müde bin oder mir die Gelenke wehtun oder so, dann bleibe ich einfach zu Hause, bleibe auf dem Sofa, rühre keinen Finger, schalte den Fernseher an und dann bin ich da für 6-7 Stunden halt so beschäftigt. Aber man muss halt irgendwie zurechtkommen und mittlerweile hält es sich auch zum Glück gut in Grenzen, wenn man weiß, wie man auch an den guten Tagen mit dem eigenen Körper eben umgeht, damit man diese schlechten Tage vielleicht nicht direkt provoziert.
Was machst du denn? Also ernährst, hast du eine bestimmte Form von Ernährung oder machst du Physiotherapie?
Ja, mittlerweile ist es eben so, dass dadurch, dass ich mir mal die Handgelenke ausgerenkt habe, die Sehnen in meinen Fingern durch die Schonung verkümmert sind. Das heißt, ich kann die Finger nicht mehr richtig belasten und teilweise auch nicht so richtig bewegen. Dementsprechend Flaschen öffnen, Türen öffnen ist manchmal ein gewisses Hindernis. Aber gut, wenn man das weiß, dann kommt man damit zurecht. Ich muss dann halt Schienen tragen oder Bandagen oder kaufe Flaschen mit größerem Deckel, weil das irgendwie besser geht. Und da hilft mir dann eben die Physiotherapie, die sich dann diverse Wehwehchen am Körper anschaut und irgendwie versucht zu behandeln mit allem, was irgendwie funktioniert. Und das mache ich jetzt seit einem Dreivierteljahr ungefähr. Und auch wenn es nicht wirklich gut wird, wird es immerhin besser. Und dann kommt man auch halbwegs zurecht, aber ansonsten hilft einfach nur Schonung. Weil ich bin so der Mensch, ich will keine Schmerzmittel nehmen. Dann habe ich nämlich gar keine Belastungsgrenze mehr, die mein Körper irgendwie anzeigen kann durch Schmerzen oder so. Es zieht mir nichts. Also nehme ich eben kontinuierlich keine Schmerzmittel. Und damit hat man natürlich auch eine gewisse höhere Belastung für Psyche und Körper. Aber dann muss eben die Schonung herhalten. Anders geht es dann eben gar nicht.
Okay, also habe ich es richtig verstanden, es gibt kein Medikament, was du nehmen kannst, also irgendein Medikament, was lindert, außer dass es Schmerzmittel wären?
Naja, das kommt bei mir immer auf die Symptomatik an. Meistens ist es wirklich Schmerzmittel oder eventuell, wenn sich mal aufgrund der Gelenkproblematik eine Entzündung bildet, eben Entzündungshemmer. Aber grundsätzlich gegen die Erkrankung direkt gibt es eigentlich gar nichts. Da heißt es Schmerzmittel, dann Augen zu und durch und dann ist die Sache erstmal gegessen.
Ich könnte mir vorstellen, dass du ja deinen Körper logischerweise ganz anders wahrnimmst als Menschen, die gesund sind und da intensiver oder sensitiver vielleicht auch hineinspürst. Hast du schon die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Lebensmittel irgendwie so einen Schub auslösen? Ich nenne das jetzt mal Schub. Ich hoffe, das ist das richtige Wort.
Ja, das Wort benutze ich tatsächlich auch. Keine Ahnung, ob es richtig ist, aber wird schon passen. Aber im Wesentlichen ist es eigentlich so, ich habe diverse Allergien. Und da kann es natürlich durchaus mal einen Schub im Körper auslösen mit Entzündungen etc., wenn ich diese Lebensmittel esse. Kreuzallergien ist vielleicht vielen noch ein Begriff. Aber direkt so für die Erkrankung haben wir da eigentlich nichts festgestellt, was da irgendwie hilft. Dafür ist es einfach zu unbekannt.
Okay. Aber dann habe ich, das ist mir vorhin noch aufgefallen, Mara. Du hast so gesagt, deine Mama hatte überlegt und sie war sich schon so ziemlich sicher. Das bedeutet also auch, dass deine Eltern oder vor allem deine Mama, die hattest du erwähnt, sich Gedanken darüber gemacht hat, was könnte es sein und selber geforscht hat auch so ein bisschen.
Ja, das war bei meiner Mutter tatsächlich ein ganz lustiger Zufall. Sie hat ein Buch gelesen, in dem ging es eben um eine Figur, die hatte ähnliche Symptome wie ich. Und die Erkrankung war da namentlich erwähnt, beziehungsweise eine verwandte Erkrankung. Und dann kam sie eben darauf, vielleicht ist es ja das, und hat dann eben in diversen Foren im Internet oder auf was weiß ich was für Webseiten irgendwie recherchiert, hat sich das angesehen und ist dann so zum Hausarzt gegangen und hat gesagt, ich glaube, meine Tochter und ich haben das. Also wollen wir jetzt einen Test dafür. Und das hat dann irgendwann auch funktioniert und dann kam eben heraus, dass es eine verwandte Erkrankung sein muss.
Also war das ein Roman, ja, den deine Mutter gelesen hat?
Krimi, soweit ich weiß.
Oh cool. Als Selbstautorin finde ich das natürlich jetzt besonders interessant und lustig. Wie machst du denn das oder was hast du denn so für Pläne? Weil ich habe herausgehört, du bist schon arg eingeschränkt und oft auch allein zu Hause. Ich weiß nicht, wie das ist mit Freunden. Die kommen dich dann besuchen. Ich meine, mit 17, 18, ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, hat man natürlich, ist man ja eigentlich viel unterwegs, oder? Also egal, ob jetzt nur Corona ist oder nicht. Also der Drang, rauszugehen, mit seinen Freunden was zu machen, ist ja da, also ich erinnere mich da an wilde Zeiten bei mir.
Naja, ich war noch nie so wirklich der Mensch, der da viel unterwegs war. Ich bin immer sehr viel zu Hause gesessen. Dementsprechend ist das für mich jetzt nicht so das große Problem. Und naja, wie gesagt, ich bin jetzt, runden wir auf, 18, wenn man die eine Woche streicht. Und dann passt das schon. Ich habe viele Freunde, die sind 18, die haben ein eigenes Auto und die fahren mich dann mal eben zu irgendwem anders. Wir treffen uns dann dort oder so. Aber grundsätzlich, naja gut, ich bin nicht sonderlich mobil. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Verwandten sehr oft irgendwie zu Hause sind. Mein Opa wohnt um die Ecke. Meine Mutter sitzt auch sehr viel zu Hause dann. Und dementsprechend ist es eigentlich noch relativ gut machbar.
Okay. Und was für Pläne hast du? Du hast ja gesagt, du liest gern. Klar, das kann man ja besonders gut zu Hause machen. Und ich glaube, du hast ein Buch geschrieben, nicht wahr?
Ja, genau. Es ist letzte Woche erschienen, passenderweise.
Herzlichen Glückwunsch. Erzähl doch mal.
Danke. Ja, Losing Voice heißt es, ist beim Teil Kinderbuch Verlag letzte Woche erschienen. Und naja, nach 4 Jahren Arbeit daran, mit meinen Händen ist ja leider nicht so viel mit Schreiben, ist es dann zum Glück irgendwann mal fertig geworden. Aber naja, wenn man minderjährig ist, wie ich ja eigentlich, dann ist natürlich auch ziemlich schwierig, irgendwie einen Verlag zu finden oder so. Aber hat praktischerweise geklappt, auch trotz dessen, dass Abgabefristen mit meinen Händen eben nicht so sinnvoll ist. Und dementsprechend bin ich dann natürlich sehr happy drüber, dass das irgendwie noch funktioniert hat, dass ich das Buch eben veröffentlichen konnte.
Das glaube ich dir. Das ist ja auch, unter normalen Umständen ein Buch zu schreiben, ist ja schon eine Herausforderung. Jeder Autor wird mir zustimmen, dass es manchmal läuft wie geschmiert und manchmal verzweifelt man an jedem Buchstaben. Wird es denn das einzige Buch bleiben oder hast du jetzt Blut geleckt und möchtest gerne noch weiterschreiben?
Naja, grundsätzlich bin ich bereits dabei. Ich habe auch schon wieder was fertig, wobei es eher was Kleineres. Also das ging zum Glück relativ schnell. Es dauert bei mir halt lange. Also ich bin da keiner von denen, die in ein paar Monaten ein Buch geschrieben haben. Bei mir sollte man aus den Monaten eher Jahre machen. Aber ich habe halt eben meine Phasen, da kann ich viel schreiben. Aber dann sagen meine Hände halt auch mal wieder, ja, nee, stopp, das will ich jetzt nicht mehr. Aber dann habe ich auch wieder Phasen, da bin ich schlichtweg auch zu müde für. Gut, niedrige Belastungsgrenze ist da vielleicht das eine. Aber dann mache ich auch mal wochenlang nichts. Grundsätzlich bin ich zwar dafür, weiter zu schreiben und würde auch gern weiter veröffentlichen, aber man muss eben im Hinterkopf haben, dass es nie hundertprozentig so funktioniert wie bei anderen vielleicht. Aber naja, ich bin da, glaube ich, zu ehrgeizig, um mich davon jetzt aufhalten zu lassen.
Das finde ich gut und ich finde, vor allen Dingen mit der heutigen Technik gibt es ja auch noch so Möglichkeiten, so sich so eine Diktiersoftware hat ja, das jedes Handy hat ja eine Diktiersoftware, die ist ja erstmal nicht jetzt so perfekt. Ich habe sie auch für meine Sachen schon benutzt. Da muss man noch viel nacharbeiten. Aber es gibt ja auch tatsächlich Diktiersoftware für den Laptop zu kaufen. Also das wäre ja mal, wäre doch eigentlich ein schönes Geburtstagsgeschenk mal.
Ich habe tatsächlich eine Diktiersoftware bereits auf meinem PC von der Schule tatsächlich zur Verfügung gestellt. Eben weil ich ja auch meine Hausaufgaben und sowas irgendwie machen muss. Gerade im Homeschooling, wenn man Aufsätze abgeben muss, ist das natürlich einfacher gewesen. Aber naja, ich bin nicht so der Typ für Diktiersoftwares. Ich verliere da sehr schnell den Faden. Und das ist vielleicht gerade in einem Roman nicht unbedingt so praktisch. Also bin ich da tatsächlich eher der Mensch, der viel tippt und dann lieber phasenweise als am Stück, wenn es eben die Hände nicht so wollen.
Ja, es ist tatsächlich ja so, dass man dann bei der Diktiersoftware sprechen muss, wie man schreiben würde. Und das ist schon anders. Wir reden ja anders, als wir schreiben. Also das geschriebene Wort und das gesprochene Wort unterscheiden sich tatsächlich. Wenn ihr uns das jetzt nicht glaubt, liebe Hörer, dann probiert es doch gerne mal aus mit eurem Smartphone. Das ist, ja, es kann ganz lustig werden. Mara, was sind denn deine Pläne für die Zeit nach dem Abitur? Hast du dir schon was überlegt?
Ja, ich habe den ehrgeizigen Plan gefasst, Medizin zu studieren. Ist vielleicht mit meinem Gesundheitsstand nicht so die genialste Idee, aber wird schon irgendwie funktionieren, ist da so mehr mein Motto.
Ach, das ist ja toll. Das finde ich richtig gut. Und weißt du was, mir mal jemand gesagt hat, und zwar, große Ziele trifft man besser.
Genau, wird schon irgendwie passen. Ich meine, wird schon irgendwie in der Uni funktionieren und ich will ja jetzt auch keine Arztpraxis aufmachen. So hoch greife ich jetzt mal nicht. Ich will ins Labor und da sitze ich ja auch nur rum. Jetzt mal so grob gesagt. Also das ist ja für mich schon ein bisschen humaner. Dementsprechend, wenn man da irgendwie Wege sucht, wird es eigentlich schon funktionieren.
Ach, das ist toll. Ich finde das wirklich hervorragend. Gilt denn für Medizin noch dieser NC? Also dass man das noch so zentral vergeben wird oder ist das mittlerweile aufgehoben?
Der gilt immer noch von ungefähr 1,4, aber es gibt mittlerweile die Möglichkeit, einen TMS-Test zu machen. Also Medizinertest, der im Prinzip testet, wie kompetent du wärst fürs Medizinstudium. Und zumindest bei mir im Umkreis nehmen den die meisten Unis auch an und dann wird der NC eben aufgehoben beziehungsweise auf 2,0, 2,5, sowas in der Richtung gesenkt.
Cool, ach, das klingt ja wirklich, wirklich toll. Ich freue mich für dich. Lass mich kurz überlegen, was hatten wir denn alles? Wir hatten alle, gibt es noch irgendetwas, was du noch so erzählen möchtest, was du unseren Hörern, die vielleicht auch mit so einer Herausforderung oder vor einer Herausforderung stehen, die erstmal riesengroß aussieht, weil so eine Krankheit, wie du gesagt hast, ist ja genetisch bedingt. Nun gibt es ja erstmal, stellt sich ja erstmal die Frage, wie soll ich Gene verändern? Was soll ich da machen? Ich bin ja ein bisschen abhängig vielleicht auch von der Medizinforschung. Wie gehst du damit um? Was würdest du denn den Hörern jetzt sagen wollen, dass sie den Mut nicht verlieren oder wie auch immer?
Naja, im Wesentlichen ist, glaube ich, das einzig Wichtige, selbst wenn der Arzt oft der Meinung ist, dass er Recht hat, muss er nicht unbedingt Recht haben. Das habe ich ja oft genug festgestellt. Also klar, Eigenrecherche ist vielleicht auch nicht immer das beste Mittel der Wahl, aber es gibt eine Menge Ärzte auf diesem Planeten und schlussendlich wird ja wohl irgendwer irgendwas finden. Wenn man einfach versucht, sich selbst zu motivieren, aber auch irgendwie akzeptiert, dass es eben nicht so geht wie bei anderen Menschen, bei Menschen ohne Erkrankung, dann denke ich, wird es eigentlich im Alltag bei jedem eigentlich gut funktionieren. So eine gewisse positive Einstellung braucht man natürlich, aber ansonsten ist das eigentlich relativ gut machbar.
Was hilft dir denn an positiven Sachen? Hau mal so ein paar handfeste Tipps und Tricks raus.
Naja, ich sag mir immer, es gibt ja irgendwen auf der Welt, dem geht's noch schlechter als dir. Das ist so das, was mich motiviert. Aber dann auch irgendwie der Gedanke, dass ich ja trotzdem was machen will. Ich will ja trotzdem in die Schule gehen. Ich will ja später studieren. Und das treibt einen auch so ein bisschen an, dass man sagt, das Ziel habe ich jetzt vor Augen. Ich will Medizin studieren. Ich will ins Labor. Ich will an der Forschung beteiligt sein. Und ich denke, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann ist es wesentlich leichter, auch positiver in den Tag zu starten.
Ah, okay. Also müssen wir uns das so vorstellen, dass Mara morgens aufsteht und einerseits zwar in den Körper horcht, von wegen, wo zwickt's heute? Und andererseits sich dann aber sagt, ja, ist ja schön, dass es jetzt hier im rechten Knie zwickt, aber ich will ja eigentlich das und das machen. Also, dass du dir immer jeden Tag vor Augen hältst, was du so willst, bevor es losgeht mit dem Tag.
Na gut, im Prinzip wache ich morgens eigentlich erstmal auf und habe überhaupt keine Lust, irgendwas zu tun. Das ist so meine Grundstimmung jeden Morgen. Aber irgendwas muss ich ja tun, weil früher oder später schmeißt mich irgendwer raus aus dem Zimmer und sagt, beweg mal deinen Hintern, geh mal was essen. Das ist dann so das Erste. Aber eigentlich, ja, man muss sich im Prinzip sagen, ich freue mich jetzt drauf, dass ich heute in der Schule meine Freunde sehen kann. Ich freue mich drauf, dass ich genau weiß, keine Ahnung, mein Hamster kommt heute Abend raus und wird mit mir kuscheln. Und das motiviert mich jetzt, irgendwie die Zeit totzuschlagen, bis es soweit ist. Und ich denke, das ist so eine gewisse Grundstimmung, die man sich jeden Morgen auch vor Augen halten muss. Denn wenn man weiß, auf was man sich den Tag über freuen kann oder vielleicht auch die Woche über, weil am Wochenende irgendwas ansteht, irgendwas, auf was man sich freut, dann ist es wesentlich einfacher auch irgendwie den Tag zu leben.
Ja, aber das gilt ja auch eigentlich für uns alle, oder? Also, dass wir eben versuchen, uns jeden Tag irgendwie was Schönes zu machen, damit es eben nicht so vergeudete Zeit ist, finde ich. Also ich, mir hilft es zum Beispiel ganz doll, an manchen Tagen, wo ich weiß, es könnte ein richtig blöder Tag sein oder es entwickelt sich zu einem echt bescheuerten Tag, dass ich manchmal schon denke, ah, wie gut, dass du überhaupt aufgewacht bist. Ja, ich meine, es hätte ja auch sein können, dass du nicht aufwachst. Na gut, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt in meinem Alter noch nicht so hoch. Aber man kann ja auch mal für die ganz, ganz kleinen Dinge, die man irgendwie für selbstverständlich erachtet, auch wenn sie gar nicht selbstverständlich sind, mal dankbar sein. Wie zum Beispiel, dass auch vor allen Dingen bei Mara zum Beispiel jemand vorbeikommt und sagt, du Schatz, wir wollten doch frühstücken, nun komm mal aus dem Bett raus.
Genau, das ist doch immer eine super Einstellung. Kann sich eigentlich jeder so beibehalten.
Ja. So sind wir eigentlich schon am Ende. Es sei denn, Mara, du möchtest noch irgendwas loswerden, was dir wichtig ist, was du noch sagen möchtest.
Ich glaube, ich hab's im Wesentlichen.
Das ist schön. So, meine liebe Zuhörer, ich glaube fast, wir sind heute ein bisschen schneller durch gewesen. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Freude, ihr konntet was mitnehmen, nämlich, dass man den Mut nicht verlieren sollte, dass man, wie man sich immer selbst motivieren kann und dass man sich vor allem auch selbst motivieren kann, selbst unter Umständen, die schwieriger sind als die bei deinem Nachbarn oder deinem Klassenkameraden. Und wenn ihr also eine ähnliche oder eine ganz andere Geschichte habt, dann schreibt uns gerne. Ihr findet alle Informationen auf unserer Homepage www.meinetalkshow.de. Ihr könnt den Podcast abonnieren, ihr könnt ihn überall hören, wo es Podcasts gibt, selbstverständlich kostenlos. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei Mara zu bedanken. Vielen Dank für das nette Gespräch. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles, alles Gute und dass alles genau so wird und du das schönste Labor bekommst, was es überhaupt gibt und die besten und tollsten und inspirierendsten Medizinprofessoren, die Deutschland so zu bieten. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön, freut mich auch hier gewesen zu sein.
Alles klar, bis dann.